Die Perspektive ist zum Beispiel, dass KI kein Wettbewerbsvorteil ist. Dass es eigentlich kein Nice-to-have ist, sondern es ist ein Must-have. Ein Mensch, der Fahrrad fährt, ist immer noch schneller als einer, der rennt. Es ist halt, glaube ich, falsch zu sagen, so ja, das wird auf jeden Fall Jobs kosten oder das wird auf jeden Fall keine Jobs kosten. Microsoft selber spricht irgendwie von einer Produktivitätssteigerung von 25%. Das wäre jede fünfte Stelle sozusagen. Und die sagen aber ganz klar, das wird nicht passieren. Also die Mitarbeitenden werden jetzt nicht von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Ich glaube, es wäre ein Fehler zu sagen, ja, hier, wir haben jetzt rausgefunden, das ist wichtig, wir setzen es jetzt ein und überhaupt nicht zu betrachten, wie die Mitarbeitenden eigentlich dazu stehen.
So, es ist Zeit für eine neue Folge One on One. Mein Name ist Till Uhrig und das ist der Podcast, in dem ich mich alle zwei Wochen mit spannenden Leuten aus der Welt der Agenturen und des Marketings zusammensetze, um über alles zu sprechen, was uns so umtreibt und was wir interessant finden. Mein heutiger Gesprächspartner ist Luis Binder. Und den Luis fand ich echt beeindruckend. Luis ist erst 24 Jahre alt, studiert Marketing Management und hat gerade seine Bachelorarbeit über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei Agenturen geschrieben. Dabei hat er nicht nur Experten aus Industrie und Forschung interviewt, sondern auch mit Mitarbeitern von Territory gesprochen, über ihren Arbeitsalltag im Umgang mit KI-Tools, aber auch und vor allem über ihre Ängste, Sorgen und Wünsche im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Ich fand es absolut spannend, mal so einen Blick von außen auf dieses Thema gespiegelt zu bekommen. Und Luis hat mir dann erzählt, was er in seiner Arbeit über die Implikationen und Perspektiven der künstlichen Intelligenz für das Agenturgeschäft herausgefunden hat. Luis ist aber nicht nur an KI interessiert, sondern hat auch einen beinahe 100 Folgen starken Podcast namens Marketing im Kopf, in dem er immer wieder fragt, was man eigentlich braucht, um ein Produkt möglichst gut zu vermarkten. Auch darüber und über vieles, vieles mehr sprechen wir in diesem Podcast. Viel Spaß mit dem Interview mit Luis. Du hast ja bei uns deine Bachelorarbeit geschrieben, die sich mit dem Einsatz von KI, künstlicher Intelligenz, im Agenturgeschäft beschäftigt. Kannst du mal erklären, was du da untersucht hast?
Yes, ich habe untersucht, wie sich gerade KI auf die Agenturbranche auswirkt und im Speziellen eben auf Territory. Und genau, ich habe mir angeschaut, wie sich das auswirkt, wie Agenturen das einsetzen sollten, von was in Zukunft auszugehen ist. Also habe quasi so einen Rundumschlag gemacht und habe mir dann noch im Speziellen angeschaut, wie KI für Webseiten eingesetzt werden kann. Und vielleicht noch als kleiner Hinweis, es ging verständlicherweise, glaube ich, vor allem um generative KI, also ChatGPT, Midjourney und all das, was eben so in den letzten Monaten aufgekommen ist, genau wie diese generativen KIs eingesetzt werden können.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil KI ist natürlich ein total weiter Begriff, den es schon ewig gibt. Und es gibt ja eigentlich nur einen schmalen Teil von KI, den wir im Agenturumfeld einsetzen können.
Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Also um vielleicht schon mal ein Ergebnis vorwegzunehmen, es wurde zum Beispiel auch gesagt, dass Webseitenadministrierungen übernommen werden können von KI. Ich glaube, da können wir gespannt sein, zu was ChatGPT in den nächsten Wochen und Monaten noch in der Lage ist. Es kann ja jetzt schon auf verschiedene Tools selbstständig zugreifen, auf Webseiten, Eingaben tätigen und so weiter. Aber gerade sowas ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, wo man sich selber hinsetzen müsste und überlegen müsste, okay, wie können wir denn jetzt hier Algorithmen oder Software schreiben, die dann in der Lage ist, wirklich sowas selbstständig zu machen.
Was war denn dein Hauptforschungsinteresse dabei? Wie bist du da vorgegangen?
Das Hauptforschungsinteresse war tatsächlich einfach, ich glaube, wir haben in der Vergangenheit schon viel verschlafen in Deutschland, also was Digitalisierung angeht, was 5G beispielsweise auch angeht, also diese ganzen digitalen Themen. Und ich glaube einfach, dass KI jetzt wieder eine neue Möglichkeit ist, einzusteigen und das ja fatal wäre, ich sag's jetzt mal so reißerisch, wenn wir da halt nicht irgendwie uns damit auseinandersetzen. Und tatsächlich ist es ja auch für viele Unternehmen wichtig. Also dadurch, dass wir einfach viel globaler auch arbeiten, glaube ich schon, dass wenn Agenturen in Deutschland sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, dass das dazu führen könnte, dass in Deutschland irgendwann keine Agenturen mehr beauftragt werden oder es halt viel schwieriger ist, irgendwie Kunden zu gewinnen, weil in anderen Ländern wird es eingesetzt und die haben sich früher damit auseinandergesetzt. Und das ist auch schon sichtbar. Also es ist schon sichtbar, dass gerade die USA zum Beispiel viel weiter ist in dem Thema.
Erzähl mal so ein bisschen, wie du diese Arbeit angegangen bist. Also du hast gesagt, du hast Experten interviewt und du hast aber auch Mitarbeiter von Territory interviewt. Was wolltest du rausfinden?
Ja, ich glaube, es ist zum einen eben, was ich schon gesagt hatte, so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist es aber natürlich auch wichtig, nicht nur die Expertenmeinungen zu hören, die dann sagen, ja, wir müssen das jetzt sofort einführen, sondern auch zu verstehen, warum sind denn Mitarbeiter vielleicht negativ gegenüber KI eingestellt oder warum auch positiv. Also ich glaube, es wäre ein Fehler zu sagen, ja, hier, wir haben jetzt rausgefunden, das ist wichtig, wir setzen es jetzt ein und überhaupt nicht zu betrachten, wie die Mitarbeitenden eigentlich dazu stehen, weil im Endeffekt könnte es auch sein, dass die sich einfach komplett blockieren und sagen, nee, ich will das aber nicht benutzen und dann hat halt keiner gewonnen, also weder die Mitarbeitenden noch das Unternehmen als solches.
In welchen Bereichen setzen denn Agenturen KI ein und wo lässt es sich am besten einsetzen?
Also für den Einsatz, ich habe insgesamt 18 Möglichkeiten herausgefunden, wo man KI gut für Webseiten einsetzen kann. Und die klassischen zwei, da sind wir wieder bei der generativen KI auch, ist halt Textgenerierung und Bildgenerierung. Aber was halt auch super spannend ist, dass man gerade was Prognosen und Analysen angeht, da viel machen kann. Also Nachfrageprognosen, User-Behavior-Analysen, all das kann man super gut mit KI abbilden. Und was manche Experten auch gesagt haben, mit KI hat man die Möglichkeit, Muster zu erkennen, die vielleicht der einfache Mitarbeiter gar nicht erkennt. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch ganz viele andere Einsatzmöglichkeiten auch. Also es wurde zum Beispiel auch von Programmierung gesprochen oder von ja, kompletten Webseitenstrukturen. Also es wurde auch ein paar Mal genannt, dass es möglich sein wird oder möglich sein könnte, dass man, je nachdem, wer auf die Webseite kommt, unterschiedliche Strukturen der Webseite ausspielt. Also zum Beispiel sagt, der Nutzer, der war schon mal da, der braucht jetzt nicht noch die Newsletter-Anmeldung oder vielleicht gerade, weil er schon mal da war, spielen wir dem jetzt erst die Newsletter-Anmeldung aus, sodass sich quasi wie so ein Baukastensystem, wie wir es von Wix und anderen Anbietern kennen, je nachdem, wer eben auf die Webseite kommt, dann die Webseite auch neu strukturiert.
Du hast gerade Prognosen und Analysen erwähnt. Kannst du dafür ein konkreteres Beispiel geben, wie da KI eingesetzt werden kann?
Vielleicht als kleines Beispiel, Amazon macht es ja schon lange. Also Amazon nutzt solche Tools schon lange, um vorherzusagen, in welchen Regionen wann welche Produkte eingekauft werden und verschifft dementsprechend dann die Produkte zwischen den Warenlagern. Und genauso ist es halt auch für kleinere Anbieter denkbar. Also gerade mit den KI-Möglichkeiten, die wir jetzt bekommen, die eben viel günstiger werden, ist es eben möglich, zum Beispiel solche Nachfrageprognosen ja herauszufinden oder die KI erstellen zu lassen. Das heißt, ich kann punktgenauer neue Ware nachbestellen. Wenn ich eigene Warenlager habe, dann kann ich die selbst auf die einzelnen Lager verteilen, weil ich weiß, okay, in der Vergangenheit wurde in dem Standort so und so viel bestellt und hier wurde so und so viel bestellt und jetzt wird Sommer und das bedeutet dann, also diese ganze Mustererkennung sozusagen, die kann von KI übernommen werden. Aber auch, ich gehe jetzt mal Richtung AB-Testing, also das ist ja auch im Prinzip eine Analyse von Konsumentenverhalten. Auch da ist es ja möglich zu sagen, okay, wir machen jetzt AB-Tests und wir schauen alleine, welche Schriftart funktioniert besser oder welche Buttonform funktioniert besser. Also wirklich, ich glaube, da ist der Kreativität auch keine Grenze gesetzt. Da ist so gut wie alles möglich, was irgendwas mit Zahlen zu tun hat.
Jetzt heißt deine Arbeit, ich habe gerade den Titel gelesen, Implikationen und Perspektiven der künstlichen Intelligenz für das Agenturgeschäft. Was sind denn Implikationen und Perspektiven, die man ableiten kann?
Die Perspektive ist zum Beispiel, dass KI kein Wettbewerbsvorteil ist. Also das war für mich ehrlicherweise auch ein bisschen überraschend. Ich hatte immer wieder so Punkte in der Bachelorarbeit, wo ich das Gefühl habe, ah, okay, da habe ich nicht differenziert genug irgendwie drauf geschaut, weil was den Wettbewerbsvorteil angeht, ich bin am Anfang davon ausgegangen, ja, wenn sich jetzt eine Agentur damit auseinandersetzt, dann sind die schneller, dann können die Kosten sparen, dann ist es einfach ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Und dann hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass es eigentlich kein Nice-to-have ist, sondern es ist ein Must-have. Also es wurde auch deutlich kommuniziert von den Experten, so wenn Agenturen jetzt keine KI einsetzen, ist davon auszugehen, dass die in den nächsten 3 bis 5 Jahren verschwinden.
Was wären denn weitere Implikationen? Also das ist eine Perspektive genannt, die KI ist quasi also kein Wettbewerbsvorteil, weil es alle machen. Was sind denn konkretere Implikationen für unsere Arbeit im Agenturgeschäft?
Also gerade wenn wir uns die Vorteile anschauen, dann So die größten drei Sachen sind Effizienz, Kostenersparnis und Zeitersparnis. Also sowas wie Effizienz und Zeitersparnis, das geht dann oft Hand in Hand. Also es ist ja zum Beispiel denkbar, dass wenn eine neue Aufgabe reinkommt, die KI den ersten Schritt macht, man der KI sagt, überleg dir schon mal was dazu, das ist die Aufgabenstellung, das soll ungefähr am Ende dabei rauskommen. Und man hat schon mal so einen ersten Step und baut darauf dann auf. Das heißt, ich spare mir erstens Zeit, weil ich diese Grundüberlegung gar nicht habe. Und im zweiten Step bin ich aber natürlich effizienter, weil ich schon mal ein Ergebnis habe, das ich dann optimieren kann oder vielleicht auch sagen kann, das ist gar nicht das, was ich wollte, aber dann kann man zumindest daran feintunen. Also das hat zum Beispiel auch eine Mitarbeiterin von Territory gesagt, selbst wenn der Text, ich sage jetzt mal, scheiße ist, der da rauskommt, dann kann ich ihn zumindest besser machen und sagen, okay, das und das gefällt mir nicht und ich kann einfach mit dem Text weiterarbeiten. Und ja, das erhöht dann im Zweifelsfall die Effizienz. Und das war zum Beispiel bei vielen Textern, die gesagt haben, so dieses weiße Blatt-Syndrom, also überhaupt dieses Starten, das Anfangen, das ist einfach oft ein Problem und braucht halt Zeit und das könnte gegebenenfalls einfach komplett wegfallen.
Das ist was ich tatsächlich auch beobachte und auch in der Arbeit mit Kollegen beobachte, dass man einfach dass man ins Arbeiten kommt, ins Spielen kommt und Blockaden abbaut und zumindest erstmal schnell was hat, womit man arbeiten kann. Ne? Effizienz war jetzt das Erste. Was sind noch weitere Implikationen?
Ja, wie gesagt, Kosteneinsparung. Mhm. Also, aber das geht auch wieder einher mit Zeitersparnis und Co. Also man braucht einfach nicht mehr so lange. Dann aber sowas wie Preise zum Beispiel. Also da muss man, glaube ich, auch nochmal differenziert drauf schauen. Für wen ist das gut? Also für Agenturen ist es gut, wenn man Preise senken kann, weil ich einfach komplett neue Kundengruppen ansprechen kann, die sich es vielleicht davor einfach nicht leisten konnten. Gerade KMUs, die vieles selber machen, die das Geld nicht in die Hand nehmen konnten oder wollten, um eine Agentur zu beauftragen. Also man kriegt da neue Kundengruppen und gleichzeitig muss man eigentlich davon ausgehen, dass andere das auch machen. Dann entsteht wieder Wettbewerb und auch, dass viele neue und junge Agenturen auf den Markt kommen und da nochmal dann auch Wettbewerb entsteht.
KMUs steht für kleine und mittelständische Unternehmen, richtig?
Genau.
Sehr gut. Jetzt hast du dir ja vornehmlich den Bereich Webseiten angeschaut. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, nach den Textgattungen und den Formen, die vielleicht KI redaktionell da auch übernehmen kann. Betrifft es denn alle Textgattungen oder gibt es da eine Einschränkung, dass man sagt, Standardtexte, Produkttexte, Texte, die irgendwie, für die es viele Beispiele gibt schon, die sind besonders leichter zu generieren oder da ist eine KI-unterstützte Arbeit leichter oder war bei dir das Untersuchungsfeld da ganz offen?
Also ich glaube, das kann man so gar nicht sagen. Es kommt darauf an, wer die KI bedient und was am Ende dabei rauskommen soll oder was man auch erwartet. Also wieder ein Beispiel, eine Mitarbeiterin aus der Redaktion sagt, das ist für sie eher wie so ein Coworker oder vielleicht auch ein Praktikant, dem man ein bisschen Feedback geben muss, damit sich das Ganze entwickelt. Und wenn man aber dann mal die richtigen Prompts rausgefunden hat, dann kann man entsprechend auch schneller arbeiten. Und gleichzeitig ist aus meiner Sicht und eben auch aus der Sicht von anderen, ist es aktuell noch wichtig, dass das Fachwissen von den Redakteurinnen und Redakteuren eben noch da ist. Also, dass da noch jemand sitzt, der sagt, okay, der Satz, der stimmt so faktisch einfach nicht zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist ja über alle Branchen und alle Bereiche hinweg möglich.
Jetzt hast du mit Mitarbeitern von Territory gesprochen. Was für Jobs hatten die, mit denen du gesprochen hast?
Es waren vor allem Leute aus dem UX, UI und aus der Redaktion, also Leiter oder genau einfach Redakteure, sage ich mal. Also gerade die sich eben so mit dem Aufbau der Seite beschäftigen. Wie sieht es aus? Was steht da drauf? Und dann habe ich aber auch mit jemandem aus dem Data-Team gesprochen, der sich dann vor allem eben auf so technische Sachen wie zum Beispiel technisches SEO oder so fokussiert oder mit jetzt GA4, also Google Analytics 4 arbeitet, da Migration macht. Und da eben so ein bisschen im Backend mehr arbeitet, sage ich mal.
Und was hast du die so gefragt?
Ja, ich habe die so gefragt, was für Erfahrungen sie schon gemacht haben. Also wie sie es einschätzen, was sie glauben, was für Auswirkungen das Ganze haben wird. Jetzt, also die Entwicklung jetzt, die wir mit KI sehen, was für Befürchtungen und Ängste sie haben, aber auch was für Möglichkeiten sie sehen und wie sie glauben, dass sie das einsetzen können, ob sie das vielleicht schon einsetzen. Und wenn ja, wie sie es einsetzen, also so dieses Rundum-Paket wieder, würde ich sagen.
Und was hast du für ein Gefühl gegenüber dieser KI-Revolution, die da stattfindet bei unseren Mitarbeitern? Sind die da ängstlich? Ist da eine Offenheit, eine Freude? Wird da viel ausprobiert? Wie hast du das so wahrgenommen?
es wird viel ausprobiert. Also ich glaube, so grundsätzlich kann man schon sagen, ich habe keinen getroffen, der gesagt hat, oh nee, ich will mich damit nicht beschäftigen und das ist auch nichts für mich und ich glaube, das ist ganz gefährlich, sondern alle haben immer gesagt, so ja, ich bin offen und neugierig und probiere das aus und ich habe auch schon mal ChatGPT benutzt. Und genau, einige machen das halt stärker als andere. Also eine Person hat gesagt, sie hat ChatGPT eigentlich immer offen und arbeitet den ganzen Tag damit. Andere haben gesagt, ja, ich habe es mal probiert und mir mal angeguckt, aber jetzt mich nicht näher damit beschäftigt. Also es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, manchmal wird es dann doch auch unterschätzt. Also klar, diese KI-Tools, die machen vieles viel einfacher und jeder ist jetzt in der Lage, diese Tools zu bedienen. Aber ich glaube, man verkennt dann doch, wie komplex sie dann am Ende sind. Also ich glaube, jeder, der schon mal mit Midjourney oder mit ChatGPT gearbeitet hat, der hat schon gemerkt, so okay, mit einem Satz schreiben ist es dann irgendwie auch nicht getan. Da müssen Anweisungen rein. Ich muss dem genau sagen, was ich möchte. Und das fängt ja schon an, wenn ich nach einem Synonym suche zum Beispiel. Wenn ich sage, was ist ein Synonym für Möglichkeiten, dann gibt dir ChatGPT halt genau ein Synonym aus. Und wenn du nach 10 fragst, dann kommen halt 10. Und das ist aber halt, das ist jetzt was ganz Simples, aber das bezieht sich natürlich auch auf komplexere Themen und Aufgaben. Und ich glaube, da wird dann einfach oft vergessen, dass es doch halt ja eine Auseinandersetzung braucht und wirklich auch wichtig ist, dass man versteht, was da passiert.
Welche Berufsgruppen wird denn aus deiner Sicht das am meisten beeinflussen, die Arbeit mit KI? Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich erstmal die Redakteure am meisten trifft, würde ich sagen, weil mit ChatGPT ja erstmal das sozusagen so ein untechnisches Interface da ist, wo man einfach mit Text arbeitet und nicht Code irgendwo eintragen muss und vielleicht mit APIs arbeiten muss und Code irgendwo anknüpfen muss. Stelle ich mir jetzt naiverweise vor.
Also ich glaube, man kann jetzt da pauschal rangehen und sagen, ja, Redakteure, weil die Bilder können oder die Tools können Texte erstellen und deswegen ist es so ein Bereich, der am ehesten getroffen wird. Ich glaube aber auch, dass das zu kurz gefasst ist. Also gerade wenn wir uns überlegen, Microsoft hat ja Copilot vorgestellt und der soll ja so gut wie überall integriert werden. Also sei es PowerPoint, Outlook, Word oder sonst was. Ich glaube, dass fast alle Berufsgruppen davon extrem beeinflusst werden. Einfach weil es auch um die Schnelligkeit der Bearbeitung geht. Also selbst wenn es nur Mails lesen und beantworten ist, glaube ich, kann man schon davon ausgehen, dass man sich in Zukunft einfach eine Zusammenfassung geben lässt und dann sagt, ja, bitte antworte darauf, ich habe das und das und das gemacht und dann wird ein Text formuliert und der wird wieder verschickt. Dann kann man natürlich hergehen und sagen, ja, aber wie viel Sinn macht es dann noch, wenn nur noch Maschine mit Maschine kommuniziert? Aber ich glaube, dass das eben ganz sinnbildlich dafür ist, was gerade passiert und was wir auch erwarten können. Also ich glaube, das wird in allen Bereichen relevant. Also um vielleicht auch nochmal ein Beispiel zu nennen, auch UX zum Beispiel, da hatte ich ein Gespräch, der hat gesagt, da ist ja vieles sehr studienbasiert und zahlenbasiert und die gucken sich an, okay, was sind denn die neuesten Erkenntnisse von Consumer Behavior zum Beispiel, um darauf aufbauend die Webseite aufzubauen. Und es gibt ein Tool, entweder erstellt er dir quasi eine Webseite, also so eine Vorlage und du kannst es dann adaptieren oder du machst es selber, gibst dem Tool diese Vorlage und der soll dir sagen, was du noch verbessern kannst. Also auch das ist ja vor ein paar Jahren, glaube ich, gar nicht vorstellbar gewesen und beschleunigt halt diesen Prozess mit Auseinandersetzung, was sind denn die aktuellen Ergebnisse aus den Studien und dann am Ende auch die Umsetzung in ein tatsächliches Projekt, das wird einfach viel schneller passieren.
Gehen wir mal auf die Arbeit mit Website-Texten. Was glaubst du denn, wie sich so der Arbeitsalltag von einem Redakteur jetzt verändern und vielleicht auch in den kommenden Monaten, Jahren verändern wird? Was müssen die lernen? Was sind so die neuen Anforderungen an die?
Ich glaube, der grundsätzliche Einsatz, also ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man eigentlich von Anfang an damit starten kann. Wir hatten dieses weiße Blatt-Syndrom schon, dass man das einfach schon mal überwältigen kann und dann eben, dass es ja ständig eingesetzt wird. Also sowohl für vielleicht Zusammenfassungen, wenn ich dabei bin, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, mit dem ich vielleicht davor noch nichts zu tun hatte, um einfach fachliches Wissen zu bekommen, als auch dann die Texte erstellen zu lassen und auch optimieren zu lassen. Also ich glaube, das wird immer weniger Menschenhand erfordern, da wirklich Texte rauszubekommen. Aber aktuell ist es einfach der grundsätzliche Einsatz, dann die Auseinandersetzung damit, Zusammenfassung, Informationssuche, Schreiben, Optimieren, das sind, glaube ich, so die größten Bereiche.
Jetzt hast du unsere Mitarbeiter ja auch gefragt, was so ihre Befürchtungen sind in Bezug auf KI. Was ist da so rausgekommen? Was sind so die größten Befürchtungen? Wo sind die Leute skeptisch? Wovor haben sie Angst?
Ja, ein großes Thema ist tatsächlich der Jobverlust einfach. Also die Mitarbeitenden fragen sich halt, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, für die ich früher vielleicht einen ganzen Tag gebraucht habe und jetzt brauche ich nur noch 10 Minuten dafür, kann ich das überhaupt rechtfertigen? Und was bleibt am Ende eigentlich noch für mich, wenn die KI das alles übernimmt? Also so diese, ja nicht mal, dass man keinen Job mehr hat, sondern einfach kann ich meinem Chef meine Position rechtfertigen, wenn alles, was ich bisher gemacht habe, jetzt viel schneller geht. Also kann es dann nicht einfach noch jemand anders übernehmen. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Und gleichzeitig haben die Mitarbeitenden aber auch Angst, rechtlich was falsch zu machen. Also gerade so dieser Datenschutz oder Copyright, da haben die Mitarbeitenden auch Angst davor. Also die Frage ist ja auch, kann zum Beispiel ein KI-generiertes Bild überhaupt ein Copyright haben, weil kein Mensch involviert ist in die Erstellung von dem Bild. Also es hat keiner gemalt, es hat keiner fotografiert. Können Texte überhaupt ein Copyright haben? Inwieweit sind die aber vielleicht auch schon geschützt, weil sie eben auf Texten und Bildern von anderen Personen basieren? Also dieses ganze Thema Datenschutz, Copyrights, das ist einfach auch ja, relevant für die Mitarbeitenden. Da haben sie einfach auch Angst, einen Fehler zu machen. Genau, und dann auch so das Thema Anpassungsfähigkeit. Inwieweit ist das Unternehmen bereit genug und schnell genug, auch jetzt die KI oder diese Tools zu implementieren? Das sind so ja, die Themen, die Mitarbeitenden gerade beschäftigen.
Lass uns mal beim Thema Jobverlust bleiben. Jetzt hast du dir das ja angeschaut und hast die Mitarbeitenden interviewt, du hast aber auch Experten interviewt. Was wäre deine Antwort auf die Frage nach dem Jobverlust? Kostet KI Jobs oder gilt der Spruch not AI will replace you, but a person using AI will replace you? Was ist deine Meinung dazu?
Auch da glaube ich, es ist wieder beides. Also es gibt Analysen und Analysten, die sagen, Jobverlust hat auch in der Vergangenheit nicht mit irgendwelchen Industrierevolutionen zusammengehangen, sondern da waren andere Faktoren im Spiel. Natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, aber es werden komplette Sparten und Jobprofile übernommen von KI. Ich glaube aber auch, dass eben neue Jobs entstehen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also Prompt Engineers, ich glaube, da hat vor einem halben Jahr niemand drüber gesprochen und jetzt werden Stellen mit hohen Summen ausgeschrieben, um Prompt Engineers zu bekommen. Und ich glaube, es ist halt auch ein Mittel, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und ich glaube, dass da der Einsatz von KI einfach helfen kann, für ein besseres Arbeitsklima zu sorgen und einfach die Arbeit an sich ja, besser zu machen sozusagen.
Du hast dich mit Experten unterhalten zu diesem Thema. Kannst du mal schildern, was für Experten das waren, aus welchem Bereich die so kamen und aus welchen Fachbereichen du da Dinge erfahren hast?
Genau, also ich habe beispielsweise mit jemandem von dem Technology Council von Forbes gesprochen, dann aber auch mit jemandem aus der Austrian Society for Artificial Intelligence, mit jemandem, der sein PhD in Heidelberg gemacht hat in Machine Learning, also schon auch sehr fachlich und wissenschaftlich in dem Thema drinsteckt, der jetzt aber auch 2 eigene Unternehmen hat und sich da mit KI-Systemen auseinandersetzt und so zum einen ja, Software anbietet für Unternehmen, aber auch so eine Art Consulting und dann aber auch mit ja, Konzernen und Agenturen und Agenturinhabern. Also ich habe beispielsweise auch mit dem Head of Technology von Siemens Digital Industries gesprochen und ich glaube, genau so dieser Mix zwischen anderen Agenturen, aber auch Unternehmen und Konzernen und dann auf der anderen Seite aber auch so dieses wissenschaftliche Verständnis von KI, wie funktioniert das und was sind so gerade die Probleme, die entstehen.
Was waren so die spannendsten Erkenntnisse, die du aus deinen Interviews mit den Experten gewinnen konntest? Kannst du da vielleicht mal was teilen?
Ich hatte einen Satz von einem Experten, der hat gesagt, ein Mensch, der Fahrrad fährt, ist immer noch schneller als einer, der rennt. Und der hat es in so einem ja, Sinnbild für die aktuelle Situation von KI benutzt und ob Agenturen sich mit KI auseinandersetzen sollten. Und ich glaube, das beschreibt es halt super. Und auch, es waren so viele Kleinigkeiten und auch dann am Ende so dieses Gesamtbild von zum Beispiel auch dem Thema Jobverlust. Es ist halt, glaube ich, falsch zu sagen, so ja, das wird auf jeden Fall Jobs kosten oder das wird auf jeden Fall keine Jobs kosten. Also zum Beispiel größere Unternehmen, die haben gesagt, die Mitarbeitenden werden jetzt nicht auf einmal alle entlassen. Also mit Microsoft Copilot, Microsoft selber spricht irgendwie von einer Produktivitätssteigerung von 25%. Das wäre jede fünfte Stelle sozusagen. Und die sagen aber ganz klar, das wird nicht passieren. Also die Mitarbeitenden werden jetzt nicht von heute auf morgen auf die Straße gesetzt. Und genau, dann auch dieses Rechtliche, also der Aspekt, dass KI, wenn jetzt ein Bild generiert wird, was ich gerade auch schon gesagt hatte, dass da eben kein Mensch involviert ist. Ist das Datenschutz oder ist das Copyright-mäßig schützbar oder kann es dann auch die Konkurrenz nutzen und ganz legal selber verbreiten oder selber den Auftritt so gestalten, wie es gemacht wurde, das Logo benutzen, die Farben benutzen? Ist das möglich? Also es waren so ein ganz wilder Misch von vielen Faktoren, die dann am Ende irgendwie so ein Gesamtbild ergeben haben.
Die Frage des Datenschutzes und auch des Copyrights ist ja nach wie vor nur offene, richtig?
Ja.
Das heißt, es gibt keine Präzedenzfälle, es gibt keine konkrete Rechtsprechung dafür. Wie sollen Agenturen jetzt an dieser Stelle damit umgehen?
Ich glaube, da sind wir einfach wieder beim grundsätzlichen Einsatz. Also Sushi Bikes hat zum Beispiel im Februar schon eine Kampagne mit KI-generierten Bildern rausgehauen. Und dafür ist es, glaube ich, absolut legitim, also solche Bilder zu nutzen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, letztendlich, und das hat zum Beispiel auch ein Experte gesagt, es ist halt ein Cost of Doing Business, also es ist eine Abschätzung und na klar muss man das Risiko so gering halten wie möglich, aber sich komplett davor zu verschließen, ist halt auch ein Fehler. Und Datenschutz, ich glaube, auch da gibt es Möglichkeiten, jetzt keine expliziten Firmengeheimnisse oder Firmeninterne mit den Tools zu teilen. Also, und da ist es aber, glaube ich, wichtig, auch darauf zu achten, wenn jetzt von einem Unternehmen 100 Mitarbeitende an einem Projekt arbeiten und jeder verrät ChatGPT so ein bisschen, so eine kleine Information. Es weiß halt gerade keiner so richtig, ob am Ende dann ein Gesamtbild entsteht, wenn jetzt jemand von der Konkurrenz bei ChatGPT fragt, was ist denn die aktuelle Strategie von Unternehmen A, ob dann quasi diese ganz kleinen Einzelinformationen zu einem großen Bild zusammengefügt werden und dann eben ausgespielt werden. Also ich glaube, da muss man schon aufpassen, gerade auch als Agentur, die mit viel Kundendaten arbeitet. Aber wenn es um sowas geht wie Blogbeiträge beispielsweise oder Headlines für Social Media Ads, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall wichtig, das einzusetzen und auch zu nutzen. Und wenn wir dann von zum Beispiel Prognosen und Analysen sprechen, das ist fraglich, also man sollte dann nicht die speziellen Nutzerdaten von Google Analytics nehmen, um das Tool eben das analysieren zu lassen, aber wenn man darauf achtet, welche Datensätze nutze ich, dann ist es auf jeden Fall möglich.
Kommen wir mal so zu deinen Kernerkenntnissen und Empfehlungen. Gibt es aus deiner Arbeit, aus deiner Beschäftigung mit Territory und den Experten, gibt es so Empfehlungen, die du ableiten kannst für Territory, aber auch allgemein für Agenturen?
Also ich glaube, es ist, da wiederhole ich mich, glaube ich, jetzt zum 100. Mal, wichtig, KI einzusetzen und auch aktiv in die Prozesse, die laufen, einzubinden. Und das sollte, glaube ich, so schnell wie möglich passieren. Und dann aber auch wichtig ist einfach, dass man die Mitarbeitenden damit einbezieht und denen auch klar macht, dass jetzt nicht das Ziel ist, die alle arbeitslos zu machen, sondern dass das Ziel ist, einfach als Unternehmen fortbestehen zu können und eben auch in 3 bis 5 Jahren noch ein Arbeitgeber sein zu können. Und wenn man das eben nicht macht, dann kann es sein, dass man nicht wegen KI den Job verliert, sondern eben weil das Unternehmen sich nicht auf dem Markt halten kann. Also diese Verbindung zwischen Unternehmen und aber auch Mitarbeitenden, das ist, glaube ich, super wichtig. Und auch wenn es dann darum geht, diese Prozesse zu integrieren, zu gucken, dass man eine unternehmensweite Strategie hat und nicht einfach jede Abteilung so ein bisschen selbst entscheiden darf, was passiert, weil das dann auch einfach, ja, Unsicherheit stiftet. Darf ich das jetzt eigentlich? Ist das jetzt, also wir haben in der Abteilung das jetzt so abgemacht, aber was sagt denn die Unternehmensführung dazu? Also, dass da die Mitarbeitenden eingebunden werden und einfach für jeden klar ist, wie KI letztendlich eingesetzt werden sollte. Mhm.
Kannst du einmal noch schildern, was vielleicht so die Hürden sind für Agenturen, KI jetzt schon massiv einzusetzen? Also welche Hindernisse gibt es denn auf dem Weg der Implementierung von künstlicher Intelligenz in die Agenturarbeit?
Ja, du hattest es vorhin schon angesprochen mit den Präzedenzfällen. Das ist ein ganz großes Thema. Also Regulierungen und Gesetze. Dann wird gerade über den European AI Act diskutiert. Da gibt es auch solche und solche Meinungen. Zwischenzeitlich war im Gespräch, dass grundsätzlich KI als Hochrisikotechnologie eingestuft wird. Das scheint jetzt nicht mehr zu sein, aber gerade Leute, die sich mit Digitalisierung KI auseinandersetzen, sagen, eigentlich sind die Richtlinien immer noch viel zu streng, um als europäischer Wirtschaftsstandort da sinnvoll agieren zu können. Da gibt es gerade große Unsicherheiten. Wie dürfen Daten genutzt werden und verwendet werden? Und das bringt mich auch gleich zu dem nächsten Punkt, unklare Datenverarbeitung. Also es ist aktuell noch nicht ganz klar, was mit den Daten eigentlich passiert. Wo werden die gespeichert? Wie werden die weiter genutzt? Wird damit der Algorithmus trainiert? Werden die irgendwann wieder ausgegeben? Wobei man da auch sagen muss, dass anscheinend unterschiedliche Unternehmen schon daran arbeiten, so ja, abgekapselte Systeme zu bilden, dass man sagen kann, okay, es wird im Unternehmen eingesetzt und alles, was da reingeht, geht nicht mehr nach außen, ist nicht ans Internet angeschlossen und so weiter und so fort. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Fachkräfte. Also wie auch schon vorhin angesprochen, es fehlt Fachwissen und es fehlen Weiterbildungsmöglichkeiten. Also das sind so die vier großen Themen. Und dann gibt es aber noch viele kleinere, also sowas wie, dass das Thema einfach super neu ist. Wie gesagt, vor einem halben Jahr haben sich die wenigsten mit dem Thema KI auseinandergesetzt und auf einmal ist es für jeden in jedem Berufsprofil relevant. Und dann sowas wie ältere Führungskräfte wurde tatsächlich auch genannt, dass teilweise einfach dieser Innovationsdrang fehlt. Ich würde jetzt, also ein Experte hat gesagt, da hilft nur aussortieren und jüngere Leute rein. Soweit würde ich, glaube ich, nicht gehen. Aber ich glaube, es ist eben wie bei den Mitarbeitenden auch teilweise schwierig, dann Führungskräften klarzumachen, warum es denn jetzt Sinn macht, KI einzusetzen und warum das auch fürs Fortbestehen vom Unternehmen relevant ist.
Gäbe es auch Gründe, auf der anderen Seite zu sagen, wir möchten KI nicht einsetzen, weil wir die Risiken dieser Technologie noch nicht abschätzen können, weil wir das nicht unkritisch fördern möchten, weil wir uns vielleicht auch als menschliche Agentur platzieren möchten. Hast du darüber mit den Experten gesprochen?
Nicht konkret, also nicht so, wie du es jetzt gestellt hast, aber es ist halt eine Risikoabschätzung. Setze ich KI jetzt ein und bin vielleicht einer der Ersten und erschaffe mir dafür jetzt vielleicht im nächsten Jahr einen Vorteil und kann auch dann aber weiterhin im Markt bestehen oder springe ich dann vielleicht zu spät auf den Zug auf und alle anderen haben schon adaptiert und ich bin eigentlich schon raus. Also genau, es ist total legitim zu sagen, wir wollen durch die unklare Datenverarbeitung zum Beispiel nicht riskieren, dass ein Data Bias entsteht. Also dass Vorverurteilungen in den Daten schon passieren. Das war bei Amazon ein großes Thema. Es wurden Führungskräfte gesucht oder Mitarbeitende und es wurden keine Frauen eingestellt. Und das hatte damit zu tun, dass die Daten halt darauf basiert waren, dass vor allem Männer an die Position kommen. Also das sozusagen der Data Bias, der auch immer noch in vielen KI-Systemen drinsteckt, weil eben die Daten, mit denen gearbeitet werden, der Realität entsprechen. Und die Realität ist halt nicht immer ganz objektiv. Also natürlich ist das legitim zu sagen, möchten wir nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, das ist halt dann am Ende beides ein Risiko. Also das Risiko, ein Gesetz zu brechen, das vielleicht noch gar nicht existiert. Und auf der anderen Seite das Risiko, dass man halt als Unternehmen dann vielleicht nicht mehr so lange besteht.
Und aber der Effizienz- und Kostenvorteil, den du vorhin geschildert hast, der ist für die Experten aber unbestritten. Das ist für die nicht eine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wann und wie viel, ne?
Ja, voll. Also genau, Kosten- und Zeiteinsparungen. Microsoft selber geht von 25% mit Copilot aus, was die Produktivitätssteigerung angeht. Der Experte hat zu mir gesagt, bei großen Unternehmen wird teilweise im Promille oder im einstelligen Prozentbereich mit Produktivitätssteigerungen gerechnet. Also das wäre ein enormer Schub. Und selbst wenn die 25% nicht erreicht werden, und die werden mit Sicherheit auch nicht in allen Bereichen erreicht. Aber dass es dazu kommt, dass man sich Zeit spart, und du hast es ja gerade auch nochmal bestätigt, vorhin mit dem weißen Blatt, das ist unbestritten. Also, dass Kosten und Zeit eingespart werden kann, das wurde von allen gesagt.
Jetzt hast du deine Arbeit geschrieben und verteidigt. Was war denn so in der Rückschau so das Interessanteste? Was hat dich am meisten verblüfft? Was wusstest du vorher nicht? Wo hast du deine Meinung geändert? Kannst du da einen Einblick geben?
Das waren jetzt sehr viele Fragen. Ich versuche mal auf alle einzugehen. Ich glaube, am überraschendsten war dann doch, als ich gelesen habe, dass die EU KI als Hochrisikotechnologie einstufen will und damit eben auch Midjourney und Co., also wirklich grundsätzlich. Und auch, was das bedeutet hätte für Unternehmen, also gerade für Startups, wo man wieder drüber diskutieren kann, okay, jetzt schränken wir nicht nur KI ein, sondern irgendwie auch wieder Startups, weil das hätte bedeutet, dass Audits durchgeführt werden müssen, dass die Daten auf besondere Weise gespeichert werden müssen und so weiter und so fort. Das ist teilweise immer noch in der Gesetzesvorlage drin, dann müssen wir abwarten, was am Ende dabei rauskommt. Das war ein großes Thema und dann auch, wie schnell sich dieses Feld entwickelt. Also einiges, was ich auch herausgefunden habe, ist heute schon gar nicht mehr relevant und die Bachelorarbeit ist innerhalb von 2-3 Monaten entstanden. Also es ging zum Beispiel darum, dass ChatGPT nicht aktiv aufs Internet zugreifen kann und dementsprechend auch manche SEO-Optimierungen gar nicht möglich sind, was heute ja schon wieder in gewisser Weise gar nicht stimmt, weil die neuen Modelle das eben können oder man mit Bing auch in der Lage ist, eben aufs Internet zuzugreifen. Inwieweit das dann genutzt werden kann, ist wieder eine andere Frage, aber das sind eben so viele Kleinigkeiten, die teilweise dann schon wieder obsolet sind, wenn 2-3 Wochen um sind. Und ich glaube, das ist total schwierig, da überhaupt eine Vorhersage zu treffen, weil wir einfach auch nicht in die Zukunft sehen können und gar nicht wissen, was da auf uns zukommt.
Mhm. Jetzt bist du nicht nur an KI interessiert, sondern allgemein am Marketing. Du hast nämlich auch einen eigenen Podcast namens Marketing im Kopf, der schon beinahe 100 Folgen hat. Erklär mal, was du da so machst.
Genau, das ist mein Podcast und da spreche ich einfach so grundlegend über Marketingstrategien. Also wie kann ein Produkt oder eine Dienstleistung gut vermarktet werden? Was für Umsetzungsmöglichkeiten habe ich und so diese grundsätzlichen Strategien? Und ich versuche einfach so das Wissen, was ich mir angeeignet habe und was ich mitbekommen habe, zu teilen und Grundlagen und aktuelle Strategien im Marketing eben zu teilen. Weil ich eben immer wieder auch sehe, dass gerade jüngere Gründer oder junge Startups dann ja nicht ganz verstehen, warum es wichtig ist, eine Zielgruppe zu haben. Zu unterscheiden, was ist denn der Unterschied zwischen Verwender und Kunde oder Käufer? Also warum macht es einen Unterschied zu unterscheiden, wer das Produkt kauft und wer das dann am Ende benutzt? Was ist ein USP? Warum brauche ich den? Was für andere Möglichkeiten habe ich, wie zum Beispiel den UAP, also Unique Advertising Proposition, Consumer Behavior? Warum hat Marlboro so lange mit dem Cowboy geworben? Aber dann eben auch mit vielen Interviews, die ich immer wieder führe, wie zum Beispiel über SEO, über TikTok jetzt ganz aktuell die letzte Folge und aber auch zum Beispiel über Paid Social.
Was interessiert dich denn am Marketing so persönlich? Wieso bist du in diese Richtung gegangen und hast es studiert und studierst es auch weiter?
Ich glaube, es ist so die Vielfältigkeit. Also ich fand den Bereich, glaube ich, schon immer interessant, unbewusst oder bewusst. Ich glaube, ich dachte früher, es ist ein anderes Fach sozusagen, aber insgeheim war schon immer Marketing sozusagen. Und man kann einfach mit Marketing in viele verschiedene Bereiche und Gebiete gehen. Also die meisten, glaube ich, haben so diese klassische Fernsehwerbung im Kopf. Ja, Marketing, die machen dann Fernsehwerbung und Out of Home und das war's so. Das ist für viele, glaube ich, Marketing. Aber gerade durch Digitalisierung und Co. wird es eben immer vielfältiger. Also du kannst mit Marketing klar in die klassische Werbung gehen und Fernsehwerbung machen oder Out of Home. Aber eben auch zum Beispiel, ich bin jetzt gerade im Data Analytics. Das wird auch immer wichtiger, wenn wir uns Social Media Plattformen oder diesen ganzen Online-Bereich angucken. Kannst ins Business Development oder dann eben auch in die Strategie gehen. Also es ist so ein ganz großes Feld, wo man auch, glaube ich, große Zusammenhänge von Unternehmensentscheidungen besser versteht und auch nachvollziehen kann.
Wenn du unseren Hörern noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben willst, Links, Artikel, Bücher, Podcasts, Filme, hättest du da noch ein paar Empfehlungen, die wir in die Shownotes packen können?
Auf jeden Fall. Also ich empfehle mal 3 Leute auf LinkedIn. Es gibt natürlich noch viele, viele mehr, aber das sind so die, denen ich auch folge, mit denen ich auch gesprochen habe teilweise. Das ist einmal der Jens Polonski, den kennt vielleicht der ein oder andere auch. Der hat mittlerweile einen eigenen Newsletter und stellt immer so die neuesten KI-Tools vor und sagt, was man damit machen kann und wie man die einsetzen kann. Dann der Professor Dr. Patrick Glauner, das ist ein Professor, der genau über KI doziert und da auch viel macht. Und dann noch Carsten Kraus, der hat verschiedene Unternehmen auch mit KI und hat da zum Beispiel Casablanca.ai, also ein Tool, was in Videokonferenzen deine Augen erkennt und die dann so ausrichtet, dass man eben scheint, als würde man in die Kamera schauen. Das sind so die 3 Top-Favorites. Dann Buch AI Superpowers von Kai Fu Lee. Der beschreibt ein bisschen, wie KI in der Zukunft auch zum Beispiel im Lebensmitteleinzelhandel genutzt werden könnte und wie sich das verändert. OMR, alles, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und dann noch eine App und die heißt Artifact. Das ist von den Instagram-Gründern und basiert auf künstlicher Intelligenz. Also man gibt seine Interessen an und bekommt dann entsprechende Nachrichten, Artikel, Empfehlungen über das Thema. Und ich habe da zum Beispiel eben AI angegeben. Also ich bekomme die neuesten Artikel von Forbes und Co. über künstliche Intelligenz und dann natürlich alle Podcast-Folgen, die bisher hier über künstliche Intelligenz liefen.
Ja, okay, super. Herzlichen Dank, Luis, für diesen Einblick in deine Arbeit.
Sehr gerne.
Und euch allen danken wir für die Aufmerksamkeit. Natürlich hören wir dann alle in Luis' Podcast Marketing im Kopf rein. Und die Links, die Luis gerade erwähnt hat, die packen wir natürlich in die Shownotes. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung hinterlasst. Und wenn ihr auf Jobsuche seid und euch vorstellen könnt, bei Territory zu arbeiten oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er zu uns passt oder wenn ihr selber ein Praktikum mal machen möchtet, dann scheut euch nicht und besucht bitte doch einmal die Seite karriere.territory.de. Da findet ihr aktuelle Stellenausschreibungen und alles, was ihr so über das Arbeiten bei Territory wissen müsst. Wir freuen uns da über euren Besuch. Und dann in 2 Wochen geht es hier wieder weiter mit dem nächsten spannenden Thema aus der Welt der Agenturen und des Marketings. Bis dahin macht's gut und tschüss.